hatte irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes mit dem Typen am Start und dachte mir, komm, die saufen, die sind an einem geilen Ort, bekommen dann wahrscheinlich noch Geld und dann noch halt die Aufmerksamkeit nach außen. Und dann dachte ich mir, warum nicht?
Das sagt die Teilnehmerin einer Reality-Show. Und hinter die Kulissen dieses Geschäfts wollen wir heute bei 11KM schauen. Sarah Lehnert hat recherchiert für eine Doku beim SWR-Format Vollbild. Sie nimmt uns mit in die Welt erfolgreicher Unterhaltungsformate. Denn Reality-TV wird viel und gern geguckt, auch wenn manche das gar nicht so gern zugeben. Hallo Sarah.
Hallo Victoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 18. Juli. Los geht's, macht's euch bequem auf der Couch.
Also im Prinzip geht's ja darum, du sitzt auf deinem Sofa als Zuschauerin und du willst Drama erleben. Du willst einen Konflikt erleben, du willst mitfühlen, ohne selbst betroffen und beteiligt sein zu müssen. Und du willst vielleicht von deinem Sofa aus einfach miterleben und mitfiebern. Und du bekommst da oft wunderschöne Welten präsentiert, einen malerischen Strand, perfekte Dates mit teilweise sehr gut aussehenden Menschen, viel nackte Haut, wilde Partys. Und auch die Quoten scheinen zu stimmen. Wenn man sich das anguckt, das ist gerade ein wahnsinniger Hype. Und ein großer Teil des Fernsehens besteht momentan aus Reality-TV-Formaten. Aber so richtig weiß niemand, was hinter den Kulissen eigentlich abläuft und wie dieses Businessmodell funktioniert. Und das wollten wir herausfinden. Wir haben mit vielen Teilnehmenden von Reality-TV-Formaten gesprochen, am Telefon, vor, aber auch hinter der Kamera. Und dann haben wir auch versucht, mit der Produktionsseite zu sprechen, also mit den Menschen, die Reality-TV-Shows produzieren.
Warum redest du mit uns?
Ich rede mit euch, weil eben einfach sehr, sehr viel Reality-TV stattfindet. Ich aber in meiner Zeit in dieser Mühle gelernt habe, dass auch viele Leute komplett unterschätzen, was es bedeutet, Reality-TV zu machen.
Wir haben mit einem Insider gesprochen. Wir kennen ihn, aber er will anonym bleiben. Und deswegen haben wir, um seine Identität zu schützen, seine Stimme nachgesprochen und ihn Robert genannt. Und er kommt aus dem Business. Er war Realisator bzw. Redakteur am Set eines großen Dating-Formats.
Sagen wir mal, es passiert gar nichts. Dass man dann wiederum mit den Kandidaten auch mal spricht. Jetzt kommt mal aus euch raus. Macht mal was. Wir haben nichts von euch. Wir haben nichts, was wir zeigen können.
Und Robert hat uns zum Beispiel erzählt, dass er zum Teil Personen, also Showteilnehmende, gegeneinander aufgehetzt habe.
Also damit kann man ja spielen, indem man sagt, was würdest du denn machen, wenn diese Person jetzt dies sagen würde oder das sagen würde über dich?
Er sagt, er habe einfach Leute so ein bisschen gegeneinander aufgestachelt.
Dass man natürlich dann Leute aufhetzt bzw. aufpeitscht, um damit dann eben etwas zu kreieren, was nachher dann ja zum Inhalt einer Sendung werden kann.
Und er hat mir auch erzählt, er habe sich auch mal bewusst vorgenommen, eine Person zu brechen.
Was heißt das, eine Person zu brechen?
Er hat mir erklärt, dass er zum Beispiel Emotionen aus der Person rausbringen wollte. Dass die Teilnehmenden, wie er sagt, ihre Maske endlich ablegen, damit die wahre Person dahinter quasi kennengelernt wird. Solche Sachen.
Das ist hochmanipulativ. Also an sich ist der Realisator schon auch derjenige, der die Menschen steuert. Der ganz klar sagen muss, ich möchte, dass diese Geschichte jetzt diese Wendung nimmt und ich nehme dafür Dinge in Kauf und reize die Personen.
Insider haben uns auch berichtet, dass es in manchen Formaten zum Beispiel keine Uhren gäbe, keine Bücher, keine Handys. Das heißt, du hast dann wirklich nur die anderen Leute um dich herum. Also du verbringst einfach, bis auf wenn du schläfst natürlich, mit den Leuten Zeit und du musst dich mit deren Geschichten auseinandersetzen. Und dann geht es eben sehr, sehr viel um diese Dynamik, die da entsteht.
Wenn man am Anfang einer Produktion da sitzt und überlegt, was kann man denn machen? Was für Spiele kann man spielen? Was können Bestrafungen sein?
Robert hat uns außerdem erzählt, dass Leute zum Teil manipuliert würden, um einfach ein bisschen Action zu erzeugen, damit Leute aus sich herauskommen, dass Leute was zeigen, was liefern sozusagen.
Es gibt kein Essen, es gibt keine Dusche, Luxusartikel werden weggenommen. Der Schlaf wird vermindert, indem man zum Beispiel eine Dauerbeschallung mit Schlagermusik über die Nacht macht.
Das, was der Insider Robert hier gesagt hat, bezieht sich natürlich nur auf die Produktionen, an denen er selbst beteiligt war. Aber ich habe ja auch mit anderen Insidern gesprochen und ich habe schon den Eindruck gewonnen, dass bewusste Manipulation von Kandidatinnen und Kandidaten da eine Rolle spielt.
Wenn sie gestresster und gereizter sind oder wenn sie dünnhäutig sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie gleich ausflippen. Deshalb nimmt man gerne solche Dinge, mit denen man dann dafür sorgen kann, dass man den Inhalt, den man haben möchte, provozieren kann.
Das sind zum Teil harte Vorwürfe, die der Insider Robert da erhebt. Was sagt denn die Produktionsfirma dazu, für die er gearbeitet hat?
Also die haben wir natürlich konfrontiert mit den Aussagen und nachgefragt, ob sie Extremsituationen ausnutzen, in denen sich Kandidaten befinden und ob sie zu Mitteln greifen, damit es weiter eskaliert. Und wir waren tatsächlich ein bisschen überrascht, denn daraufhin hat uns nicht die Produktionsfirma selbst geantwortet, sondern eine Top-Anwaltskanzlei für Medienrecht. Und die weist im Auftrag der Produktionsfirma alle Vorwürfe zurück. Also konkret schreibt der Anwalt, ich zitiere jetzt mal: Niemand wird aufgehetzt, gereizt oder dahingegen provoziert, dass er verbal oder gar körperlich gegenüber anderen TeilnehmerInnen gewalttätig wird. Es gibt keine entsprechenden Anweisungen bzw. Vorgaben. Zitat Ende. Und die Anwaltskanzlei schreibt weiter: So ein Vorgehen sei weder gewünscht, noch werde es in Kauf genommen. Auch werde den Teilnehmern der Schlaf nicht bewusst entzogen.
Und ihr habt ja mit mehreren Insidern gesprochen für eure Recherche und ihr habt euch auch unterschiedliche Reality-TV-Formate angeschaut. Kannst du mal erklären, welche sind das und wie funktionieren die?
Also wir haben uns vor allem sogenannte Dating-Formate angeschaut oder man spricht auch allgemeiner von Gaming-Formaten. Da treten meistens so 10 bis 12 Leute gegeneinander an und nebenbei wird auch geflirtet. Oder es sind eben reine Dating-Formate, wo dann beispielsweise wie beim Bachelor es eine Person gibt, die sich aus einem Pool von Frauen dann am Ende eine sogenannte Number One aussucht. Oder auch umgekehrt bei der Bachelorette. Was wir nicht beachtet haben, das waren Formate wie beispielsweise Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel. Das sind eher so Casting-Formate, wo ja wirklich der Casting-Aspekt im Vordergrund steht. Und im Reality-TV-Bereich gibt es auf der anderen Seite diese Scripted-Reality-Formate und die haben wir auch nicht beachtet, weil das nochmal eine ganz andere Machart ist. Dazu gehört beispielsweise Richterin Barbara Salesch oder Berlin Tag und Nacht. Mhm. Das sind tatsächlich ja auch Laiendarsteller, die ein Drehbuch haben. Und das passiert in der Sparte Real-Time-Reality, die wir uns angeschaut haben, eben nicht.
Und was macht dann diese Formate aus, diese Real-Time-Reality, die ihr euch da angeschaut habt?
Also was sie insbesondere ausmacht, die sind schon sehr kompetitiv. Da gibt es Spiele, kleine Wettbewerbe, die Teilnehmenden werden vor Herausforderungen gestellt. Und ein bekanntes Format zum Beispiel hat eine Kuss-Challenge durchgeführt. Und die geht so, eine bestimmte Anzahl von Frauen steht da gegenüber einer bestimmten Anzahl von Männern. Und die Frauen müssen nach und nach die ganzen Männer durchküssen und denen dann sagen, war das gut oder war das nicht so gut? Solche Sachen zum Beispiel.
Ich habe den Eindruck, solche Shows, davon gibt es inzwischen echt viele und ich würde auch sagen, mehr als früher, oder ist das so oder kommt mir das nur so vor?
Es sind tatsächlich mehr geworden, auf jeden Fall. Begonnen hat ja diese ganze Reality-TV-Welle mit Big Brother damals und das war im Jahr 2000 und dann kam der Bachelor, dann kam erstmal eine ganze Weile nichts und dann ging es wieder los, so um 2015, 2016. Und dann kamen diese ganzen Dating-Formate, die plötzlich wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt auch immer noch, weil natürlich auch die ganzen Streaming-Anbieter, wie beispielsweise Netflix, auf den Zug aufgesprungen sind und auch Reality-TV-Produktionen anbieten.
Also viel Angebot, viel Konkurrenz auch um Zuschauer. Da kann ich mir vorstellen, das heißt auch schon Druck bei der Produktion, dass da was Interessantes passiert. Also die Teilnehmer müssen ja liefern. Wie weit führt das?
Also wir haben ja schon darüber gesprochen, wie es nach den Erfahrungen von Insidern hinter den Kulissen von Reality-TV-Produktionen zugehen kann. Auch Alkohol ist zum Beispiel ein Thema. Uns wurde auch von Alkoholexzessen am Set berichtet. Und unser Insider Robert, der als Realisator gearbeitet hat, der hat uns erzählt, dass an dem Set, wo er gearbeitet hat, extrem viel Alkohol geflossen sei. Also Alkohol kann natürlich die Hemmung irgendwie auch senken. Und das kann theoretisch auch dazu führen, dass man sich nicht mehr so gut kontrollieren kann. Und dann haben wir im Laufe unserer Recherche von einem ganz krassen Fall gehört. Da geht es um eine Party an einem Abend, die ist nach Aussage von Insidern offenbar komplett eskaliert. Und dieser angebliche Vorfall soll am Set eines bekannten Dating-Formats passiert sein. Unser Insider Robert hat bei der betreffenden Staffel der Show mitgearbeitet.
Dann ist diese Party so aus dem Ruder gelaufen, dass da eben ein sexueller Übergriff mindestens stattgefunden hat.
Also wir haben dazu recherchiert und versucht, Einzelheiten herauszufinden und konnten auch Kontakt aufnehmen zu der betroffenen Person. Und wir konnten dann mit ihr sprechen. Um sie zu schützen, bleibt sie aber anonym. Und wir haben sie Nina genannt und auch ihre Stimme haben wir nachgesprochen.
Ich war Kandidatin bei einem Reality-TV-Format. An einem Abend gab es eine Party. Die Produktion hat wie jeden Abend Alkohol besorgt. Mit einem Teilnehmer war ich erst im Pool. Dort hat er bereits versucht, mir und einer anderen Teilnehmerin ins Höschen zu greifen. Dann bin ich mit einem Teilnehmer in das Badezimmer eines Teilnehmers gegangen. Ich habe gedacht, wir wollen quatschen. Dann hat er mich umgedreht und mir mein Höschen runtergezogen und wollte mit mir Sex haben. Ich habe mehrfach Nein gesagt, doch er hat es immer wieder versucht. Dann kam ein Mitarbeiter von der Produktion, der für unsere Sicherheit zuständig war, reingerannt.
Der Vorfall soll sich in einem Bereich ereignet haben, wo keine Kamera lief, also in dem sogenannten Off-Cam-Bereich. Aber nach dem, was die betroffene Kandidatin Nina erzählt, waren wohl die Mikrofone angeschaltet. Sie habe deutlich Nein gesagt, hat sie uns erzählt. Es ist aber auch nochmal wichtig zu betonen, dass niemand außer der Teilnehmerin und dem Teilnehmer weiß, was da genau an diesem Abend in diesem Raum passiert ist.
Und wie geht die Produktionsfirma mit diesem angeblichen Vorfall um?
Der Teilnehmer, also der mutmaßliche Täter, der hat laut Nina daraufhin das Set verlassen müssen und die Party sei aufgelöst worden. Der Anwalt der Produktionsfirma hat uns das bestätigt. Und die betroffene Teilnehmerin Nina, die hat uns erzählt, dass ihr am nächsten Tag ein Psychologe zur Seite gestellt worden sei. Sie habe mit ihm über den Fall gesprochen. Allerdings, so sagt sie es, sei das Thema für die Produktionsfirma danach ihrer Meinung nach beendet gewesen. Und die Betroffene behauptet, man habe ihr gesagt, dass sie die Geschichte nicht nach außen tragen solle. Und was mich zum Nachdenken gebracht hat, ist im Prinzip, dass der mutmaßliche Täter weiterhin auch noch gebucht wird. Und er scheint eines der Gesichter dieses Reality-TV-Formats zu sein.
Du hast ja schon den Anwalt der entsprechenden Produktionsfirma erwähnt. Wie äußert der sich zu den Schilderungen?
Also die Anwaltskanzlei der Firma hat uns mitgeteilt, dass sie die Vorwürfe der zitierten Teilnehmerin gegenüber einem anderen Teilnehmer der Dreharbeiten weder bestätigen noch bestreiten könne. Und konkret schreibt die Anwaltskanzlei dazu, jetzt kommt wieder ein Zitat, die Teilnehmerin berichtete, dass der Teilnehmer einmal versucht habe, ihr Höschen auszuziehen. Dem habe sich die Teilnehmerin erfolgreich widersetzt. Der Teilnehmer bestritt den Vorwurf. Da sich die Situation im sogenannten Off-Camera-Bereich ereignet habe, stehe Aussage gegen Aussage.
Und die andere Frage ist ja, wie mit dem angeblichen Vorfall im Nachhinein umgegangen worden ist. Was sagt denn die betreffende Produktionsfirma dazu?
Also die beauftragte Anwaltskanzlei hat sich dazu geäußert und betont, dass die Teilnehmerin anlässlich der Auflösung der Party nochmal zu dem von ihr erhobenen Vorwurf befragt worden sei. Zitat, die Teilnehmerin wiederholte ihren Vorwurf nicht, rückte vielmehr von ihm ab. Am nächsten Tag sei nach der Darstellung der Produktionsfirma mit der Teilnehmerin nochmals ein Gespräch geführt worden und man habe der Teilnehmerin zudem psychologische Hilfe angeboten. Auch dort habe sie den Vorwurf nicht wiederholt. Von einem sexuellen Übergriff sei nicht die Rede gewesen, schreibt die Kanzlei dann weiter. Falsch sei ebenso die Behauptung, die Produktionsfirma habe der Teilnehmerin geraten, nicht weiter über diesen Vorfall zu sprechen.
Das sagt also die zuständige Produktionsfirma zu den Vorwürfen. Jetzt gibt's ja in dieser Welt des Reality-Fernsehens noch einen weiteren entscheidenden Player, nämlich der Fernsehsender, der diese Show im Programm hat und auch ausstrahlt. In dem Fall ist das RTL. Was sagt der TV-Sender zu dem Fall?
Ja, RTL betont, man arbeite nach strengen Compliance-Richtlinien und die physische sowie psychische Gesundheit der Kandidaten und Kandidatinnen in den Shows stehe für RTL an oberster Stelle. Was den konkreten Fall angeht, über den wir gesprochen haben, da verweisen sie auf den Produzenten. Der habe, Zitat, sofort eingegriffen und den Protagonisten des Sets verwiesen. Der Teilnehmerin wurde umgehend psychologische Hilfe angeboten.
Bestätigt RTL damit also, dass es hier zu einem Übergriff gekommen ist?
Nein. Also RTL betont, die geschilderte Situation habe sich abseits der Kamera abgespielt. Und RTL schreibt, ähnlich wie schon die Produktionsfirma, dass die Teilnehmerin die geschilderten Vorwürfe in allen Gesprächen mit dem Produzenten als auch mit den ihr zur Verfügung gestellten Psychologen nicht wiederholt und sogar zurückgenommen habe.
Also wir werden es wohl nicht abschließend klären können. Nina hat dir gesagt, sie habe nicht den Eindruck, nach dem mutmaßlichen Vorfall von der Produktionsfirma wirklich ernst genommen worden zu sein. Die Insider, mit denen ihr gesprochen habt, die stützen jedenfalls ihre Aussage von einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff. Aber was wirklich passiert ist, das wissen nur Nina und der Teilnehmer. Sarah, wir schauen ja heute mit dir hinter die Kulissen vom Reality-TV-Geschäft und du hast dafür recherchiert für deine SWR-Doku, für das Format Vollbild. Und wir wollen verstehen, wie das Business grundsätzlich funktioniert, unabhängig von diesem mutmaßlichen Vorfall, über den wir eben gesprochen haben. Wie wird man denn eigentlich Kandidat oder Kandidatin in einer Reality-Show?
Ich habe mich einfach so just for fun beworben tatsächlich. Ich hatte irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes mit dem Typen am Start und dachte mir, komm, die saufen, die sind an einem geilen Ort, bekommen dann wahrscheinlich noch Geld.
Das ist Valentina Doronina, die sieht man beispielsweise schon sehr häufig.
Du siehst gut aus, du bist selbstbewusst, bist bestimmt ein Charakter, der auch aneckt, weil du einfach deine Meinung sagst, das passt gut und dann bin ich da einfach hingegangen und dann ging das ganz schnell. Dann
Valentina ist, würde ich sagen, eine der bekanntesten Reality-TV-Stars, die wir gerade so erleben. Also sie ist 24, hat mit 20 angefangen, ins Reality-TV zu gehen und mittlerweile hat sie in mehr als ein Dutzend Shows mitgemacht.
An welchen Shows war ich? Germany Show Staffel 1, 2 und 3, Beauty and the Nerd, House Party X, Promi Big Brother, Sommer aus der Stars.
Und die meisten Shows waren Dating-Formate. Und ihre Formate hat sie sich alle auf ihre Oberarme tätowieren lassen.
Ja, die stehen da alle. Sieht irgendwie crazy aus. Das heißt, die haben schon eine ganz schöne Bedeutung für sie. Was ist denn Valentina für eine Person? Stell uns die mal vor.
Also ein Charakterzug von ihr ist, sie ist vor allem für ganz viel Drama bekannt und sie sorgt für viel Konflikt. Sie hat zum Beispiel selbst mal gesagt, dass sie Drama machen kann von 0 auf 100 und dass das so in ihr sei und das dann eben auch rauskomme.
Ich bin genauso, wie ich bin. Wenn stressige Situationen sind oder abgefuckte Situationen, dann bin ich halt auf Krawall. Aber ich
glaube, sie lässt das dann einfach auch ganz bewusst zu, weil sie weiß, dass das gut ankommt, dass Teilnehmende in Shows eben dann spannend und interessant werden, wenn sie extrem viele Gefühle zeigen oder auch extrem ausrasten oder laut sind oder sich bewusst mit anderen anlegen. Man kennt sie sehr wahrscheinlich aus der RTL-Show Sommerhaus der Stars. Da hat sie auch für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene aus der 8. Staffel, in der es komplett eskaliert. Da wirft Valentina einem anderen Teilnehmer lautstark vor, nur Sendezeit zu wollen. Und da wird für mich auch deutlich, worum es offenbar sehr vielen im Reality-TV geht. Sendezeit. Das ist nämlich die Währung, die den Erfolg ausmacht.
Ja, Sendezeit, du bist hier das Feinste von allen.
Jetzt kommt doch mal runter, Mann.
Ja, da wird ordentlich Krawall gemacht.
Ja, und Valentina wirkt in solchen Szenen nicht wirklich sympathisch. Sie wird in solchen Shows oft als unbeliebt wahrgenommen. Heißt, die anderen Kandidaten mögen sie nicht so, weil sie eben oft aneckt. Aber das, so mein Eindruck, ganz bewusst.
Ja, ich bin einfach authentisch. Ich bin einfach Valentina. Und die Leute wissen, mit mir geht die Quote hoch. Mit mir gibt es Stimmung. Viele Facetten, ja.
Und wie werden Leute wie Valentina gecastet? Was können Sie dir da rausfinden?
Also wir wollten herausfinden, welche Typen denn für Reality-Formate besonders gern genommen werden. Also wie man sich präsentieren muss zum Beispiel, um in einer Show teilzunehmen. Aber diese Recherche gestaltete sich ein bisschen schwierig, weil unsere Anfragen an die Produktionsfirmen ins Leere liefen. Da wurde selbst bei einfachen Fragen gemauert. Da wollte uns keiner ein Interview geben. Aber es war uns eben wichtig zu erfahren, wie so ein Castingprozess abläuft. Und da hat sich dann eine Kollegin und ihr Freund sozusagen undercover beworben. Und hätten die sich als Journalisten zu erkennen gegeben, dann wären wir wohl nicht ins Casting eingeladen worden. Und wir haben dann die betreffende Produktionsfirma im Nachhinein auch konfrontiert. Aber sie ist nicht auf unsere Anfrage eingegangen.
Und wie habt ihr das dann konkret gemacht, dass ihr euch da beworben habt?
Wie gesagt, eine Kollegin von mir und ihr Freund haben sich für mehrere Formate beworben und wurden tatsächlich zu einem Casting für eine Reality-Show eingeladen. Und das Casting-Gespräch fand dann auch online statt. Die sollten erstmal sehr viel über sich erzählen, zum Beispiel wie alt sie sind, was sie für Interessen haben, welche Hobbys, ja, wie sie sich so gegenseitig beschreiben würden, solche Sachen. Und dann wurden aber auch so Streitfragen gestellt.
Wer von euch beiden kocht schlechter? Wer von euch beiden kann schlechter mit Stress umgehen? Wer von euch beiden kann denn schlechter verlieren?
Es ging dann so sehr in die Richtung, wer ist besser, wer will immer Recht haben oder wer will immer gewinnen von euch beiden zum Beispiel.
Und die Casterin selbst, die wir hier hören, die da fragt, die bleibt auch anonym und zwar auch für welche Produktion sie gearbeitet hat. Die Stimme ist nachgesprochen.
Hättet ihr denn eine Taktik, wie ihr euch gegen ein anderes Paar durchsetzt? Was sind eure großen gemeinsamen Stärken?
Und die sollten dann als Pärchen teilnehmen.
Genau, die sollten als Pärchen teilnehmen. Und es ging um ein Spielformat. Und man hat im Laufe des Casting-Gesprächs schon gemerkt, in welche Richtung das geht. Die wollten schon, so war mein Eindruck, dominantere Personen. Ja, Personen, die was zu sagen haben, die irgendwie schlagfertig sind. Und die Casterin im Experiment legt uns eben nahe, wir müssen keine Terrorgranaten sein, aber man suche durchaus auch welche, die Stimmung machen.
Also wollt ihr authentisch bleiben, so wie ihr seid? Dann würde ich euch eh sagen, macht so, wie es kommt. Oder habt ihr Bock auf Valentina 2.0? Dann macht ihr halt Terror, nur ohne Handgreiflichkeiten.
Jetzt war das nur ein Experiment, was ihr da gemacht habt. Also deine Kollegen, die wollten sich ja nicht wirklich bewerben. Aber wenn man das wirklich möchte und dann auch genommen wird, wie viel Geld bekommt man denn eigentlich für so eine Teilnahme?
Zu konkreten Zahlen kann ich leider nicht so viel sagen, denn genaue Zahlen werden von niemandem genannt, zumindest nicht offiziell und vor der Kamera. Aber wir wissen, nach unseren Recherchen kann die Höhe der Gagen im Reality-TV extrem variieren, je nach Format und Kandidat.
Okay, und gibt's denn so eine ungefähre Spanne, in der sich das bewegt?
Ja, zum Beispiel soll man bei Kampf der Reality-Stars ungefähr zwischen 20.000 bis 150.000 bekommen. Für Temptation Island VIP wurden uns Zahlen zwischen 5.000 und 50.000 genannt. Und bei Are You The One gibt es offenbar rund 1.800 bei Erstteilnahme.
Also das variiert deutlich. Und wenn ich jetzt für knapp 2.000 Euro für so eine Erstteilnahme, das klingt jetzt auch nach nicht so viel für den Aufwand und die Zeit. Aber die Teilnehmer machen das ja nicht nur wegen des Geldes, oder?
Nee, also ich glaube, es geht denen natürlich darum, berühmt zu werden, prominent zu werden. Das ist einfach der Wunsch von sehr, sehr vielen. Auch in der Anfangszeit der Reality-Shows im Jahr 2000 damals bei Big Brother ging es ja darum, berühmt zu werden, bekannt zu werden. Aber ich glaube, heute ist es noch mal ein bisschen anders. Da hat sich das so verschoben. Denn wir wissen, dass die Leute auch ja, Social-Media-Reichweite bekommen, wenn sie in einer Show waren. Und mir hat mal eine Person gesagt, sie würde auch für ein Euro in so ein Format gehen. Also es geht tatsächlich nicht hauptsächlich ums Geld, sondern eher um die Präsenz, die dann am Ende in der Aufmerksamkeit auf Social Media mündet. Und wir haben beispielsweise mit einer Frau gesprochen, Lina Westphal heißt sie, und sie hat bei der Show Are You The One mitgemacht und vorher kannte die aber niemand. Die hatte 2000 Follower ungefähr und plötzlich auf einen Schlag um die 80.000 Follower. Und das ist natürlich extrem viel. Wenn du so viele Follower hast, dann werden plötzlich Manager auf dich aufmerksam, dann werden Unternehmen auf dich aufmerksam. Die wollen, dass du ihre Produkte auf dem Kanal bewirbst. Dann kannst du eine Produktwerbung machen für eine Kooperation auf Instagram und zwischen 1.500 und 2.000 Euro nehmen. Und wenn du das viermal im halben Jahr machst oder auch viermal im Monat, dann hast du schon einen guten Bruttoverdienst.
Ja, das ist dann dieses Geschäftsmodell der Influencer und die können davon teilweise auch sehr gut leben, ne?
Genau, wenn du eine interessante Person bist, dann wird das ja von vielen Seiten belohnt. Dann wird es auf Social Media belohnt, dann wird es auch von der Produktionsfirma belohnt. Je mehr Aufmerksamkeit du dann ja auch wieder bekommst, desto interessanter wirst du für weitere Produktionen. Das ist ein Kreislauf.
Ja, und genauso ist es ja dann auch bei Valentina, die wir kennengelernt haben, ne?
Genau, also auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal kommt sie auf rund 430.000 Follower. Also Valentina polarisiert natürlich mit ihrer Art und hat deswegen natürlich auch nicht nur Freunde und Bewunderer, sondern auch Hater. Aber sie weiß auch, wie sie diese Hater einsetzt.
Jeder, der über mich redet, die sollen bitte weitermachen, das sage ich immer wieder. Die sollen weitermachen.
Also das ist ja auch dieser bekannte Spruch, schlechte Presse ist auch Presse. Also auch das bringt Aufmerksamkeit am Ende.
Die sollen jedes Mal kotzen, wenn die mich sehen. Wirklich, wenn Leute nicht mehr über einen reden, bist du nicht mehr interessant.
Und sie nutzt im Prinzip auch die Hater für sich. Einfach, um auf ihre Person aufmerksam zu machen, um Diskurs zu generieren, um im Gespräch zu bleiben. Und am Ende wird sie ja doch immer für diese Formate gebucht, weil sie einfach überall bekannt ist, ob die Leute sie jetzt mögen oder nicht mögen. Aber zu Valentina Doronina hat man eine Meinung, ne? Und das ist am Ende auch ihr USP.
Also wir halten fest, einige der Reality-Stars können wohl gut davon leben, zumindest für eine gewisse Zeit. Und du hast vorhin Manager angesprochen. Welche Akteure spielen denn in diesem ganzen Reality-Business hier eine Rolle?
Also es gibt neben den Teilnehmenden auch weitere Profiteure. Wenn man sich anschaut, wie viele Teilnehmende es mittlerweile gibt, so viele Manager gibt es fast auch, die sozusagen auf die ganzen Reality-Stars draufspringen und für die deren Instagram-Kooperationen übernehmen und sie managen und versuchen, sie in weitere Formate zu bringen. Und dann gibt es natürlich die Produktionsfirmen, die daran verdienen und eben die Sender, wie beispielsweise RTL. Der Sender, der sich als Home of Reality bezeichnet. Und es ist tatsächlich so, er hat einfach die meisten Reality-Produktionen in Deutschland und sagt deswegen selbst auch über sich, wir lieben unsere Reality-Formate. RTL sei stolz auf seine Erfolgsmarken. Reality-Star zu werden sei mittlerweile ein Berufswunsch. Und viele Protagonistinnen hätten ihre Social-Media-Karrieren in RTL-Formaten gestartet.
Jetzt haben wir ganz viel über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesprochen, auch über die Produktion, über die Leute, die das machen und die Sender, die dahinter stehen. Über einen entscheidenden Akteur in diesem Gefüge haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich über das Publikum. Was weiß man denn über die Zielgruppe?
Also tatsächlich sind es wirklich Zuschauerinnen und Zuschauer aus allen möglichen Gesellschaftsschichten, vor allem aber Frauen. Und was ich besonders interessant fand, es sind vor allem jüngere Leute. Also ich glaube, man kann da nicht wirklich eine richtige Zielgruppe ausmachen, sondern es spricht wirklich extrem viele Menschen in der Breite an. Ja, deswegen wird ja auch so viel produziert. Und es gibt mehrere Erklärungen dafür, warum Reality-TV so erfolgreich ist. Eine Erklärung ist, dass das wie so ein modernes Shakespeare funktioniert. Du hast das Drama, du hast die Konflikte, du hast am Ende die Auflösung. Und ja, du erlebst vielleicht so eine Heldenreise. Also Menschen, die in der Show sind, erstmal sich vielleicht auch anders geben, so ein bisschen prollig, ja, harte Schale sozusagen. Und dann wandeln die sich so während der Show, öffnen sich. Und man dringt so zu denen vor. Und ja, es ist sehr vielschichtig, aber natürlich ist einer der Gründe eben Emotionen, die du dann im Sessel mitnehmen kannst und die dich mitreißen.
Also das heißt, Reality-TV funktioniert nach so ganz universellen Mechanismen, die Menschen ja auch bei anderen Formaten spannend finden. Trotzdem hat es ja irgendwie oft so ein bisschen so ein Schmuddel-Image. Also von wegen, das ist doch primitiv oder irgendwie schlecht gemacht, irgendwie ein bisschen peinlich, das zu gucken. Ist das dann nicht eigentlich ein bisschen zu Unrecht?
Also du hast recht, es wird auch immer so als Guilty Pleasure bezeichnet. Mhm. Und das birgt ja auch schon dieses Gefühl mit sich, ne? Ach, eigentlich ist es mir peinlich, aber gleichzeitig gucke ich es. Aber mittlerweile, glaube ich, stehen schon viel mehr Leute dazu und das ist einfach fein und der Erfolg gibt diesen Formaten ja auch recht. Ich glaube aber, zu Recht kann man diese Formate auch kritisieren und es wird auch kritisiert. Aber es gibt eben auch Unterschiede, ne? Also die Formate unterscheiden sich ja. Zum einen glaube ich, was grundsätzlich immer noch das Problem ist und was viel kritisiert ist, ist, dass eben toxisches Verhalten gezeigt wird. Also beispielsweise, wenn vor der Kamera einfach Menschen gemobbt werden, heruntergemacht werden. Und wenn das dann nicht aufgefangen und eingeordnet wird, dann ist es natürlich problematisch. Ja, in manchen Formaten gibt es eben keinen Sprechertext, der dann sowas einordnet, sondern es werden einfach Verhaltensweisen und Beziehungsmuster gezeigt, die dann nicht weiter erklärt werden.
Hm. Trotzdem habe ich schon den Eindruck, dass es inzwischen gar nicht mehr so richtig peinlich ist zu sagen, ja, ich habe jetzt die oder die Reality-TV-Show geguckt. Also ganz so guilty ist das Pleasure gar nicht mehr, oder?
Ja, also ich habe auch absolut dasselbe Gefühl. Mittlerweile ist es sagbar und man kann das irgendwie vertreten öffentlich. Es gibt ja auch wirklich so Fangruppen, ne? Das ist ja auch das Schöne eigentlich an Reality-TV. Leute tun sich zusammen, gucken das in der Gruppe, reden vielleicht am nächsten Tag am Arbeitsplatz noch mit anderen Leuten drüber. Und deswegen würde ich sagen, guilty pleasure ist vielleicht nicht mehr der wirklich richtige Begriff. Und vielleicht war es das mal, als es noch so verpönt war. Aber ich glaube, wir haben jetzt alle auch diese ganzen Negativseiten von Reality-TV mittlerweile akzeptiert. Das ist so. Viele Sachen ändern sich ja auch, muss man sagen.
Zum Beispiel, was ändert sich?
Also nach unseren Recherchen gibt es zum Beispiel in einigen Verträgen bestimmte Klauseln. Da steht bei den Teilnehmenden drin, keine homophoben Äußerungen, keine rassistischen Äußerungen, solche Sachen. Dass man da auch wirklich drauf achtet, dass es eben nicht so eskaliert sozusagen. Und ja, dass es am Ende auch stärker sanktioniert wird, wenn Leute irgendwie über die Stränge schlagen oder Grenzen übertreten. Dass das tatsächlich auch unterbunden wird, das merkt man schon.
Und was würdest du sagen, wo bewegt sich das gerade hin? Also es sind ja immer mehr Formate geworden. Werden wir da noch mehr sehen in den nächsten Jahren?
Ich glaube, so experimentierfreudig sind die Produzenten bestimmt noch einige Jahre. Ich kann natürlich nicht sagen, wie lange jetzt dieser Boom anhalten wird. Also ob weiterhin so viele Formate auf den Markt kommen wie derzeit. Aber ich sehe schon auch und ja, vor allem so in amerikanischen Formaten, dass es mehr so in Richtung soziale Experimente geht tatsächlich.
Vielen Dank dir, Sarah.
Danke dir.
Sarah Lehnert hat hinter die Kulissen des Reality-TV geschaut, zusammen mit Rabea Westarp für die SWR-Vollbild-Doku Sex, Alkohol, Manipulation. Reality-TV-Stars packen aus. Findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link legen wir euch in die Shownotes. Autoren dieser Folge sind Sarah Fischbacher und Marc Hoffmann. Produktion Laura Picerno, Viktor Weresch und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und wenn ihr jetzt noch tiefer eintauchen wollt in die menschliche Psyche, dann gibt's dafür den Podcast Wie wir ticken. Da geht's um Psychologie, lebensnah und wissenschaftlich fundiert. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch in der ARD Audiothek.